Das ist einmal ein erster Block, wo Sie sehen, wo ich an Sie ein bisschen appelliere, lassen Sie uns das besser machen. Dann haben wir den zweiten Block, Perspektive Transformation. Hier haben wir, wie ich vorher schon gesagt habe, die Ebene der Aufbauorganisation und der Prozessorganisation. Lassen Sie uns mit der Aufbauorganisation beginnen. Es gibt eine Feststellung, Sie haben keine Aufbauorganisation, die offiziell festgelegt und kommuniziert ist. Haben Sie nicht. Sie haben dieses Blatt hier, das wird kommuniziert, wo die Departemente definiert sind, was der Departementsleiter für Aufgaben hat oder der Vorstehende für Aufgaben hat und wo Sie dann überall noch dabei sind. Und dann gibt es einzelne Organigramme von einfach bis ganz interessant zu seltsam. Und da muss man sagen, eine gut funktionierende Organisation ist festgelegt und ist klar und in sich stimmig. Das habe ich so jetzt nicht vorgefunden. Ich habe aber versucht, und Sie haben das gesehen mit dem Organigramm, das ich gezeichnet habe, mit den Kommissionen, ich habe versucht, ein Organigramm zu kreieren, das nicht richtig, aber am wenigsten falsch ist. Und dieses habe ich dann genommen und ich habe es angeschaut auf gewisse organisatorische Merkmale. Und ein solches Merkmal ist die Anzahl Führungsebenen und wie viele Leute hat es in den Führungsebenen. Im Idealfall ist ein solches Organigramm, nimmt exponentiell zu. Dann ist es ein gesundes Organigramm. Und das sieht bei Ihnen nicht schlecht aus. Sie sehen hier die Vollzeitäquivalente und die Anzahl Mitarbeiter in jeder Stufe. Und das ist eigentlich ganz gut. Also das heißt, da gibt es nichts zu flicken. Und dann gehen wir aber in eine andere Betrachtung. Dann fragen wir uns, ja diese Kästchen im Organigramm, wenn das Führungssituationen und Gruppen sind, Teams sind, wie groß sind diese Teameinheiten? Und dann sehen Sie etwas ganz Interessantes. Dann sehen Sie, Sie haben 25 Organisationseinheiten, die bestehen nur aus einer Person. Dann haben Sie irgendwo um die 11, 12 Organisationseinheiten, die bestehen aus zwei Personen. Und so können wir hinauf. Und da muss man kein Spezialist sein, um zu sagen, also die ideale Gruppengröße ist sicher nicht eins oder zwei. Um sich auszutauschen, um sich gegenseitig stellvertreten und so weiter und so fort. Dann haben Sie, wenn wir es anschauen, wie gesagt, Sie haben vorwiegend stark spezialisierte Facheinheiten, die sich dann in Ihr eigenes Kästchen suchen. Sie haben aber auf der Ebene Oberwerva und Polizei, haben Sie dann gute Gruppengrößen, passt. Und dann haben wir den Werkdienst. Und beim Werkdienst, da sieht es aus wie irgendwo um die, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 33 Leute einen Chef haben. Und dann sagt man sich, das ist etwas seltsam, das muss ich genauer anschauen. Mittlerweile haben wir es in der Phase 2 angeschaut und schau her, es sind 9 Vorarbeiter auf der Oberfläche erschienen. Also es ist nicht so. Aber offiziell wäre es so. Dann haben wir eine andere Frage. Die Frage ist nämlich, wie autonom sollen solche Organisationseinheiten agieren? Und da haben Sie die ganze Gemeindeverwaltung und dann interessanterweise gibt es die St. Moritz Energie als unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt, wobei diese unselbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt viele Merkmale schon einer Selbstständigen hat. Beispielsweise hat sie ein eigenes Eigenkapital. Das ist eigentlich nicht typischerweise einer Unselbstständigen. Ganz interessant. Und dann haben wir die Seeinfra AG und das ist eine privatrechtliche AG. Und dann schaut man das Ganze an, sieht da den Tourismus und die touristischen Infrastrukturen, fragt sich, ja, was ist da der inhaltliche Zusammenhang? Wie passt das zusammen? Und als Äußerer kommt man nicht so recht nach und dann spricht man mal und dann heißt es, ja, die Sachen haben wir schon angeschaut und ja, alle Organisationseinheiten, welche hundertprozentig von der Gemeinde finanziert werden und deren Leistungen der Markt nicht anbietet oder es kein wirklicher Wettbewerb vorhanden sind, die sind Teil der Gemeindeverwaltung. Das ist eure Haltung. Als Gremium zusammen mit dem Gemeindevorstand. Und dann muss ich sagen, ja, aber dann gibt es eigentlich St. Moritz Energie nicht. Dann wäre das einfach ein Verwaltungszweig. Ist es offensichtlich nicht so. Dann gäbe es die Seeinfrage nicht. Ist offensichtlich nicht so. Also irgendwas reibt da. Und da gehe ich hin und sage mal, und was sagt die Lehre dazu? Die Lehre sagt da sehr komplizierte Sachen dazu. Das möchte ich jetzt da nicht ausbreiten. Aber ich kann Ihnen sagen, wie andere Gemeinden das angeschaut haben. Man kann eine Recherche machen und schauen, wie sind die Botschaften gewesen, wo Gemeinden Verwaltungsteile ausgegliedert haben. Und dann stellen Sie fest, ja, das war beispielsweise, die Aufgaben stand teilweise im Wettbewerb. Die Leistungserbringung sollte höhere Flexibilität haben, als das Gemeindeführungssystem das erlaubt. Man wollte es entpolitisieren. Die Leistungen müssen effizienter, wirksamer oder qualitativ besser erbracht werden, als das sonst möglich wäre. Die Organisationseinheit sollte selbstständige Verträge eingehen können, eigene Anstellungsbedingungen definieren können, Kapital aufnehmen und Beteiligungen eingehen können. Oder man soll die Trägerschaft einfach erweitern können. Und wenn man das nimmt und sagt, ja, man könnte auch so denken, dann stehen aufs Mal neue Potenziale. Dann könnte man durchaus höhere Autonomiegrade einzelnen Verwaltungszweigen zuordnen. Aber nicht bei Ihnen. St. Moritz ist hier speziell und das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wieso das so sein soll. Müssen wir vielleicht einmal miteinander noch herausfinden. Gut, dann gibt es die Plausibilität der Aufbauorganisation. Also man findet hier mehrfach an verschiedenen Stellen erbrachte verteilte Querschnittsdienstleistungen. Fragt man sich, weshalb? Ich habe in den Interviews bzw. im Dialog mit dem Gemeindevorstand gesagt, schaut mal, ihr habt etwa in der Gemeindeverwaltung oder in der Gemeinde habt ihr etwa 270 Angestellte. Wenn man die 270 Angestellten nimmt, kann man in etwa sagen, ja, es ist eine bisschen mehr als eine kleinere Firma, aber auch noch nicht ganz eine mittlere Firma nach allgemeinem schweizerischen Begriff. Würden Sie eine solche Firma mit 270 Leuten so organisieren? Würden Sie die Leistungen verteilen? Würden Sie Buchhaltung an mehreren Stellen erbringen? Nein, Sie hätten in den Finanzabteilungen, es wäre da. Das ist aber bei Ihnen nicht so. Dann gibt es so Merkmale wie, eigentlich sollte man die Organisation auslegen auf Anspruchsgruppen oder auf kritische Ressourcen oder auf Synergien. Und dann ja, kommt man nicht unbedingt, ist verständlich, wieso die IT und die Einwohnerdienste bei der Steuern angesiedelt sind. Klar, die Leistung braucht die Konnektion, die Verbindung braucht die Steuern auch, aber alle anderen auch. Oder dann gibt es zum Beispiel Fragen, ja, wo wird überall gereinigt und wieso wird Reinigung teilweise intern, teilweise extern erbracht und wieso haben wir dann die technischen Dienste der Parkhäuser, was ja eine gemeinwirtschaftliche Leistung und keine touristische Leistung ist, wieso haben wir den diese in den touristischen Infrastrukturen, ist irgendwie alles nicht ganz klar. Dann das Bauamt, großes Bauamt. Hier sind es getrennt dargestellt. In Wirklichkeit, wenn Sie es von außen wahrnehmen, scheint es nicht getrennt zu sein. Es ist vielleicht getrennt, vielleicht nicht getrennt. So ganz klar ist es noch nicht. Man kann es aber klar machen. Aber dann gibt es auch Aufräumarbeit und Abgrenzungsarbeit. Dann gehen wir auf die Prozessebene. Auf der Prozessebene, da könnte man sagen, da müsste was vorhanden sein bei Ihnen. Wieso? Weil der Kanton Graubünden schreibt den Gemeinden vor, dass sie interne Kontrollsysteme führen müssen und dort risikoorientiert Prozesse, zu den Finanzabläufen, dort wo große Finanzflüsse sind oder kritische Finanzflüsse festlegen müssen. Ich kann Ihnen sagen, das ist bei Ihnen nicht so. Sie haben das nicht. Das soll jetzt erst in Angriff genommen werden. Also haben wir keine Prozessarchitektur, wir haben keine kritischen Prozesse definiert als solche über das Ganze gesehen. Im Kleinen findet man dann gewisse Sachen. Und da ist eben dieser Leistungskatalog mit den 545 Einträgen entstanden. Und wenn man die nun anschaut, dann möchte man ja beurteilen nachher, sind die gut oder sind die nicht gut. Und Sie werden dann sehen, da haben wir ein Loch. Aber da kommen wir dann noch drauf. Wenn wir die Prozesse anschauen, gibt es Prozesse, da gibt es ein ganz großes Verbesserungspotenzial. Und zwar, eines ist Ihr Planungsverfahren von Infrastrukturprojekten. Generell haben Sie einen extrem hohen Planungsaufwand mit wiederholten Überarbeitungszyklen. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja Herr Löpfe, ist interessant, werden Sie klar. Sagen Sie uns, um was es sich handelt. Ich mache Ihnen zwei Beispiele, die Schulraumplanung. Und ich mache Ihnen ein Beispiel mit dem regionalen Eissportzentrum. Das sind Sachen, die belegen gewisse Teile der Gemeindeverwaltung in einem Ausmaß, wie Sie sie nicht vermuten. Nun haben wir die Situation, und ich schreibe das auch in meinem Bericht, man geht davon aus, die Leute sind ja eh da. Man spricht dann auch von EDA-Kosten. Wissen Sie, was die EDA-Kosten sind? In der Betriebsökonomie spricht man nachher von Grenzkosten. Die Grenzkosten eines Mitarbeiters, der EDA ist null. Er kriegt seinen Lohn und arbeitet und er kann ja das oder das machen. Das heißt, wenn Sie eine Forderung stellen im Planungsbereich, kostet Sie das nichts. Vermeintlich. Wenn Sie das immer wieder machen, wissen Sie, was dann passiert? Dann werden Ihnen Stellen von Ihnen beantragt, Pensen beantragt. Das heißt, irgendwann geht einfach der Stellenplan, wird immer größer. Aber das ist nicht so, weil die Leute ineffizient sind, sondern das ist es, weil sie eine Leistung in Auftrag geben, die sie nicht wirklich zahlen. Vermeintlich. Claudia Schmid hat ja eh Zeit, er ist ja eh da. Der Herr Lüscher ist ja eh da. Entschuldigung. Verstehen Sie, was ich meine? Sie müssen sich Gedanken machen, Sie müssen sich wirklich Gedanken machen, weil Sie ein Teil dieser Planungsprozesse sind, ob Sie das wirklich so weiterhin so halten würden. Wenn Sie diese Planungsprozesse externalisieren, kostet Sie das was. Und dann wird es immer teurer. Und wenn Sie das immer und immer wieder machen, geben Sie immer mehr Geld aus. Natürlich wollen Sie das aus Vorsicht machen, dass Sie nicht falsch investieren. Meistens sind zig Millionen dahinter und dann sagen Sie, sind ein paar hunderttausend Franken Planungsaufwand gut, um sicher zu gehen. Nur, wenn Sie 10 Jahre lang die Schulraumplanung machen, hat sich die ganze Sache schon lange überholt. Also ich möchte Sie einfach auffordern, verstehen Sie, dass Sie ein Teil dieses Systems sind und dass Sie ja diese Leistungen beanspruchen und die Art und Weise, wie Sie sie beanspruchen, wird direkt Wirkung haben auf die Auslastung der Leute und auf die Stellenprozente. Sie können das selbst beeinflussen. Dann gibt es beispielsweise das Baubewilligungsverfahren. Sie haben ein 3-stufiges Baubewilligungsverfahren. Ich kann Ihnen sagen, das ist langsam am Aussterben im Kanton Graubünden. Der 3-stufige Baubewilligungsverfahren ist, Sie haben das Bauamt, das prüft das alles. Dann haben Sie die Baukommission, die prüft nochmals und stellt Antrag beim Gemeindevorstand und dann kommt der Gemeindevorstand und entscheidet darüber. Was glauben Sie nach diesen 2 Stufen, was der Gemeindevorstand noch machen kann? Also dieses 3-stufige System ist nicht notwendig und ist eine Verschleuderung an Ressourcen. Weil Sie müssen in jeder Entscheidung von einer gewissen Tragweite, müssen Sie das zweimal, Sie müssen eine Baukommissionssitzung machen und Sie müssen einige, dass Sie als Traktandum im Gemeindevorstand bringen. Und überall wird protokolliert und gemacht. Das muss nicht sein. Das ist nicht notwendig. Sie könnten das anders machen. Das übergeordnete Recht lässt Ihnen ein zweistufiges System zu und das zweistufige System kann sein, Sie setzen die Baubehörde, als Baubehörde die Baukommission ein und dann ist der Gemeindevorstand beispielsweise die erste Einsprachestelle. Oder Sie können die Baukommission aufheben, weil die rechtliche Vorprüfung findet ja und die Konformität mit dem Baugesetz findet ja bereits am Bauort statt. Und da das immer rechtlicher wird, die Zeiten sind vorbei, das wissen Sie selbst, wo Sie nicht irgendwo am Schluss im Bundesgericht landen, wird Ihnen das dreistufige System keine zusätzliche Sicherheit bieten. Sie werden das Risiko nicht reduzieren. Also, wenn man das aber machen will, braucht es eine Teilrevision des Baugesetzes und das kann man wiederum am besten im Rahmen einer Ortsplanungsrevision machen. Hier würde ich Sie anfordern gerne, dass Sie sich darüber Gedanken machen, weil Sie können hier das Verfahren deutlich effizienter gestalten. Dann habe ich schon vorher darauf hingewiesen, die mehrfach erbrachten dezentralen Dienstleistungen im Bereich der Reinigung. Wir machen das bei den Infrastrukturen in den Liegenschaften, wir machen das bei den touristischen Infrastrukturen, wir geben es extern. Bei der Unterhalt-Hauswartungen, auch dort, in Liegenschaften, touristischen Infrastrukturen, beim technischen Dienst, aber sogar beim Tourismus wird Hauswartung gemacht. Dann haben wir Buchhaltung, an verschiedenen Stellen wird Buchhaltung gemacht. Personaladministration wird auch an verschiedenen Stellen gemacht. Würden Sie, wenn Sie eine eigene Firma hätten mit 270 Angestellten, würden Sie das nie so machen. Gut, dann haben wir die Ressourcen. Ich kann Sie Ihnen versichern, jetzt wird die Luft immer dünner. Ich komme dann schneller voran. Bei den Ressourcen, hier ist die Frage, was für Ressourcen stehen zur Verfügung, menschliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, infrastrukturelle Ressourcen. Und da, wenn ich das schaue, dann sehen Sie hier ein Bild, das sind die Zeitabrechnungssysteme, die Sie einsetzen. Viele, mehr als eines. Und da kann man hingehen und die auswerten und dann schaut man an, ja, wo sind Überlastungen? Und ich habe zwei Grenzen gesetzt. Eines ist 5% Überlastung gegenüber dem Soll und eines ist 10%. Bei den 10%igen muss man was machen. Bei den 5%igen sollte man schon auch drauf schauen, aber ist nicht böse, vor allem wenn es nur kurzzeitig ist. Also wir können zum Beispiel hier die Bibliothek nehmen, das ist kein Problem, weil da hat man eventuell zu kleine Teilpensen festgelegt. Wir haben hier aber auf der Führungsstufe haben wir zu viel Last. Nun sagen Sie wahrscheinlich, wenn ich ein guter Parlamentarier wäre, Herr Löpfe, zeigen Sie mir aber, wo die Leute rumhängen und nichts zu tun haben. Und da kann ich Ihnen sagen, die gibt's nicht. Weil da hätten wir Minusstunden. Die haben wir nicht. Also bedeutet das, dass wir hier Überlastungen im System haben, aber das Ganze grundsätzlich, aus meiner Sicht, insgesamt angepasst ist, sachgerecht ist. Sie haben kein grundsätzliches Problem in der personellen Ausstattung im Verhältnis zu dem, was Sie an Leistung bestellen. Aber Sie haben einzelne Überlastungssituationen, die müssen wir genauer anschauen und das hat auch schon teilweise stattgefunden. So, und jetzt kommen wir zu den Leistungen und den Ergebnissen. Wo können wir Leistungen und Ergebnisse bei Ihnen feststellen? Sie haben die Jahresrechnung, Sie haben den Verwaltungsbericht. Ja, gewisse Sachen haben wir in der Verzichtsplanung gesehen und dann haben Sie ja noch Ihre touristischen Leistungen, die Sie da erbringen. Und wenn man das anschaut, dann findet man da noch gewisse Bewertungen. Und dann kann man sagen, okay, eigentlich kann ich nicht viel dazu sagen. Sie haben ein input-orientiertes System und kein output-orientiertes System. Das heißt, der Output wird nicht gemessen und wird nicht festgestellt, außer das, was im Jahresbericht ist. Und das ist auch sehr anekdotisch, wenn Sie so wollen. Das bedeutet, man kann das schlecht beurteilen, weil Sie haben keine Leistungsindikatoren. Außer dort, wo es sehr touristisch ist, dort haben wir natürlich die Übernachtungszahlen. Das Selbstverständlich haben wir beim EWE, haben wir auch natürlich die Strombezugszahlen. Also das haben wir. Aber über die gesamte Gemeindeverwaltung haben wir es nicht. Weil sie gar nicht messen, was herauskommt. Das interessiert sie nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Sondern sie interessiert, was wird geplant, was tun wir ins Budget. Und wenn das Budget verabschiedet ist, dann vergessen sie das. Dummerweise die Gemeindeverwaltung auch, weil sie messen die Ziele auch nicht. Sollte man aber. Und das geht in die Führung und Steuerung, weil wenn ich nicht messen kann, kann ich auch nicht führen, kann ich auch nicht steuern. Jetzt können Sie mir sagen, aber Herr Löpfe, das stimmt ja gar nicht, wir planen ja. Im Budget haben wir ja, setzen wir ja Ziele, wir setzen ja Kredite zur Verfügung, was wir ja machen wollen. Und da muss ich sagen, Sie setzen Geld zur Verfügung. Natürlich steht dahinter eine Idee und eine Leistung, aber Sie messen sie nicht. Und jetzt kommen wir hier zur Führung und Steuerung. Wie führen Sie? Sie führen hauptsächlich über die kommunale Infrastrukturplanung und über das Geld. Das sind Ihre beiden Hauptführungsinstrumente. Wenn man das anschaut, da haben wir noch eine gewisse Planung auf der Ebene der Rechtsetzung. Aber wir haben ja vorher gesehen, wir haben ja eigentlich haben wir ein Leitbild. Ja, wie geht das Leitbild jetzt in die Umsetzung? Und das passiert offensichtlich über die Infrastrukturplanung. Und sonst nichts. Sonst haben wir noch Mitarbeiterbeurteilungen mit Zielüberprüfung, aber das wird mehrheitlich auch nicht gemacht. Mitarbeiterbeurteilung schon, aber die Zielüberprüfung dort nicht. Also wird es schwierig zu steuern. Wie sollte man steuern, eine Gemeinde wie Sie sind? Von Ihrer Größe und Ihrer Finanzkompetenz. Da kann man eine solche Steuerungsarchitektur als Konzept machen und kann sagen, da gibt es Planungsinstrumente, Kontrollinstrumente, Leute, die das bekommen und sie können das auf den Prozessen und auf den Projekten machen. Und dann sehen Sie das Schwarze, das sind die Steuerungsinstrumente, die Sie haben. Und dann gibt es die Roten, die ich meine, die Sie haben müssten für eine Gemeinde wie Sie. Zum Beispiel sollten Sie einen Legislaturplan haben, damit Sie wissen, wie Sie eigentlich von Ihren Zielen aus dem Leitbild in Ihre Legislatur zur Umsetzung kommen. Andere Parlamentsgemeinden haben einen Legislaturplan. Sie haben es nicht. Jedenfalls habe ich es nicht gefunden. Und dann gibt es, wenn man einen Legislaturplan hat, dann setzt man in der jährlichen Umsetzung auf der Budgetebene selbstverständlich dann Ziele und die Ziele sollte man in der Verwaltung vierteljährlich überprüfen. Es wird aber so nicht gemacht. Auf der Infrastrukturebene teilweise, aber da sind Sie immer dann zeitlich hintendrein, weil Sie gar nicht die Kapazität haben, um das durchzusetzen, was Sie eigentlich vorhaben. Das sind Sachen, die eigentlich fehlen, die ich der Meinung bin, dass eine Gemeinde wie Sie haben sollte und das betrifft wieder Sie als Rat, weil das wären Ihre Instrumente. Offensichtlich wollen Sie und brauchen Sie die nicht. Das ist Ihnen überlassen. Ich als externer Berater meine, Sie müssten sie haben. Und dann haben wir die Perspektive Kultur. Und da muss ich Ihnen sagen, da kann ich nur Vermutungen anstellen. Auf der Ebene dessen, was ich bis Ende August gemacht habe, habe ich ja primär über Interviews und Desk-Research gearbeitet. Es gibt gewisse Vermutungen. Allerdings wollen wir an diesem speziellen Teil jetzt nicht aktiv arbeiten, weil eine neue Kultur entsteht durch die vielen Maßnahmen, die wir hoffentlich machen können im Rahmen dessen, was wir an den Erkenntnissen umsetzen wollen. Und dann gibt sich möglicherweise eine neue Kultur. Haben wir nicht vertieft angeschaut. So, das ist jetzt einmal der ganze Bündel an Erkenntnissen mit einem Schwerpunkt dessen, was Sie betrifft. Wo Sie etwas leisten können. Nun geht es in die Frage, ja, wo stehen wir jetzt? Wir haben ja immer noch den Blick auf Ende August. Heute sind wir im Dezember. Wir haben 5 Arbeitspakete definiert, die Flexibilisierung der Gemeindeführung. Da hoffen wir, dass wir relativ schnell dann zu Ihnen kommen können mit einem entsprechenden Antrag. Ich gehe gleich darauf ein, wohin dies geht. Dann die Überprüfung der ständigen Kommissionen, die entsprechenden Präsidenten von den Kommissionen, die im Fokus sind, die haben von mir schon einen Telefonanruf mit einem Interview bekommen. Dann haben wir die Gliederung der Aufbauorganisation, wo wir mehrere Stufen von Workshops machen wollen, um das gerade zu ziehen, was hier ein bisschen schief liegt. Dann haben wir die Prozessoptimierung, die ist in Auftrag gegeben, die ist in einzelnen Abteilungen in Bearbeitung. Und dann haben wir die zielorientierte Führung, da sind wir dran, das zu erheben, was die lokalen Unterkulturen in der Führung sind. Da sind wir auch, oder bin ich auch schon ziemlich weit gekommen. Gehen wir zum Arbeitspaket 1. Da möchte ich Ihnen sagen, wo wir stehen, weil da sind wir wahrscheinlich mittlerweile am weitesten vorangekommen. Was Sie hier sehen, ist der Gemeindevorstand, so ikonisch dargestellt. Hier haben Sie Abteilungsleitenden und hier haben Sie die Mitarbeitenden. Ihr System, das Sie jetzt haben, da haben Sie einen starken CEO, der alles führt, und dem gegenüber steht ein starker Gemeindevorstand, der alles entscheidet. Und wir haben gesehen, und ich habe Ihnen versucht aufzuzeigen, das ist nicht das robusteste System. Nun kann man das ja ändern. Man könnte ja dahin gehen und sagen, wir haben starke Departementsvorstehende. Nachteil, die brauchen dann mehr Zeit. Oder man kann dahin gehen und sagen, ja, wir können auch die Abteilungsleitenden stärker machen im Rahmen eines limitierten zusätzlichen Kompetenzspektrums, das wir ihnen geben. Nun haben wir gesehen, dass der starke CEO ein nicht sehr robustes System ist. Da muss der Mensch gerade drauf passen. Wir haben dieselbe Frage stellt sich natürlich auch bei den starken Departementsvorstehenden und starken Abteilungsleitern. Ist das wirklich so robust? Und die Antwort ist nein, wahrscheinlich nicht, sondern man muss es flexibel anpassbar machen, ohne dass man jedes Mal das kommunale Recht ändern muss mit einem referendumsfähigen Erlass. Und wenn wir das so machen, dann könnte man das, und das ist jetzt die ergänzte Folie, ich habe Ihnen vorher ganz einleitend Ihr kommunales Recht gezeigt, könnte man ein Organisationsgesetz hineintun, das die Delegationskompetenz überhaupt ermächtigt. In diesem Organisationsgesetz könnte man nebst dieser Delegationsermächtigung auch noch gerade etwas hineintun, das eigentlich von der Rechtsetzungshöhe nicht in ihre Ratsgeschäftsordnung hineingehört. Nämlich das ist die Bestellung der Kommissionen. Natürlich bestellen sie die Kommissionen, aber die Fragestellung ist, was ist das rechtliche Kleid, in dem das erfolgt. Das müsste eigentlich auch auf referendumsfähiger Erlasshöhe sein. Und das könnten wir dann dort übernehmen. Und dann könnte man auch gerade die Sache aufräumen mit diesem Ex officio und was müssen wir wählen, was müssen wir nicht wählen. Können wir auch gerade dort hineintun. Dann haben wir alles schön gerade gezogen. Und da kann man eine Geschäftsordnung des Vorstands machen und in der Geschäftsordnung des Vorstands kann man dann das alles detaillieren. Nun sagen Sie wahrscheinlich, ja, Vorsicht, dann macht der Vorstand, was er will und wir wissen von nichts. Und die Antwort ist nein, das ist dann natürlich eine Vorstandsverordnung. Klar, er erlässt sie, aber er muss sie publizieren. Und Sie sehen die und wenn Sie mit was nicht einverstanden sind, dann können Sie sich melden. Dann ist das Thema im Rat. Und dann, wenn Sie meiner Empfehlung folgen, auf das zweistufige System zu gehen bei den Baubewilligungen, dann müssen Sie das Baugesetz auch noch ändern. Das wäre so circa das Framework, das wir machen können im Rahmen des Arbeitspakets 1, um das Ganze zu flexibilisieren. Und dann können wir, wenn wir das haben, auch den entsprechenden Abteilungsleitenden Entscheidungs- und Ausgabekompetenzen zuordnen. Natürlich immer im Rahmen des internen Kontrollsystems. Gut, wo stehen wir heute? Hier sehen Sie die Zeitplanung, die zuletzt vom Gemeindevorstand genehmigt wurde für die Arbeitspakete. Arbeitspaket 1 und 2 wollten wir eigentlich Ihnen gemeinsam zum Antrag bringen, wird wahrscheinlich nicht so sein. Dann haben wir das 3, das wird am längsten dauern und dann werden wir die Prozessoptimierung im 4, werden wir dann auf der Antragsebene wieder beim Vorstand zusammennehmen und die zielorientierte Führung versuchen wir dann auch alles, dass wir am Schluss alles gemeinsam dem Kader mitteilen und schulen können. Nun, wo stehen wir genau? Sie sehen es hier an den Häkchen. Wir haben einiges gemacht. Wir sind mittendrin. Das nächste, wo Sie von uns hören werden, ist, dass wir mit dem Antrag kommen werden für das Organisationsgesetz. Und dort werden wir Ihnen auch einen ersten Entwurf, weil er die Organisation nicht abschließend steht, weil dort wird auch das neue Organigramm dann drin sein, werden wir Ihnen einen ersten Entwurf der Geschäftsordnung des Vorstandes dazulegen, damit Sie sehen, was wir machen. Wir wollen hier vollständig transparent sein. Gut, damit habe ich abgeschlossen. Ich hoffe, es war Ihnen nicht langweilig und ich würde zur Diskussion überleiten.
Besten Dank, Herr Löpfe, für die sehr interessante Ausführung. Ich glaube, es sehen alle, es gibt viel zu tun. Es kommt einiges auf uns und die Verwaltung zu, was aber auch sehr interessant ist. Und nun möchte ich Sie anfragen, gibt es Fragen zu den Ausführungen von Herrn Löpfe? Herr Schlatter, bitte.
Ja, geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Löpfe, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich muss mir doch noch eine Frage genehmigen. Und zwar, wir haben die Diskussion schon auch immer geführt im kleinen Rahmen. Wie organisiert man eine Gemeinde? Wie sinnvoll ist der Gemeindevorstand strukturiert oder organisiert, der Gemeinderat etc.? Jetzt sehe ich in Ihrer Präsentation, fühle ich mich ziemlich zu Hause, weil ich sehe ziemlich viele Parallelen zur Privatwirtschaft. Jetzt ist aber die Diskussion immer, dass es heißt, eine Gemeinde ist kein Unternehmen. Und ich frage Sie an, vielleicht können Sie mir keine kurze Antwort oder keine Antwort darauf geben, aber gibt es da kann man sagen, man kann eine Gemeinde organisieren, wie man es in einer Firma machen würde? Oder gibt es da große Unterschiede, wo man sagt, ja, man kann so weit gehen, aber nicht viel weiter?
Hierzu kann man eine klare Antwort geben. Es gibt Bereiche, vor allem im Bereich der Auftragsgebung, Vision, Mission, Strategie. Da können Sie es nicht mit einer normalen Firma vergleichen. Es gibt bei den Anstellungsverhältnissen Abweichungen, weil Sie haben öffentlich-rechtliche Anstellungsverhältnisse und keine privatrechtlichen Anstellungsverhältnisse. Wie aber eine Organisationseinheit zu gestalten und zu führen ist, das ist generell. Das hat nichts damit zu tun, ob Sie eine Gemeinde sind, ob Sie eine öffentlich-rechtliche Anstalt sind, ob Sie eine Stiftung sind, ob Sie ein Verein sind oder ob Sie eine privatrechtliche Firma als AG oder GmbH sind. Das sind generelle organisationstheoretische Modelle, denen man heute folgt. Das war vor 50 Jahren anders, als es heute ist. Vor 50 Jahren war es sehr funktional. Heute geht man mehr zu multifunktionalen Teams über. Das heißt, man sammelt nicht Funktionen in einem Silo, sondern man bündelt mehrere verschiedene Funktionen in einem Team, das auf eine bestimmte Anspruchsgruppe zugeschnitten ist. Das sind die Systeme, die wir heute versuchen umzusetzen. Also das ist auch ein gewisser Zeitgeist dahinter, das muss man ganz klar sagen. Die Modernität macht auch hier nicht Halt. Geschweige denn, haben Sie dieselben Problematiken wie anderswo auch, wenn Sie zu sehr eine fachspezifische Kraft haben, die nicht ersetzbar ist. Wenn die ausfällt während Corona, haben Sie keine Stellvertretung. Und wenn Sie robuste Systeme haben wollen, dann brauchen Sie gewisse Sachen, wo man sich natürlich gegenseitig ergänzt. Das braucht aber eine gewisse Größe. Wenn Sie das vergleichen wollen, können Sie da auch das Hausarztmodell nehmen. Hausärzte waren vorher Einzelkämpfer. Heute stirbt das Haus. Heute sind das medizinische Zentren, wo man sich gegenseitig stützt und auch mal freinehmen kann und als Frau auch ein Kind haben kann. Auch das, all diese Überlegungen gehen heute auch in Organisationen der Gemeinden über.
Ist die Frage beantwortet? Danke. Gibt es weitere Fragen? Herr Binkert.
Geschätzte Ratspräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Herr Löpfe, vielen Dank für diese Ausführungen, war sehr interessant und hat sicher geholfen, auch wenn man jetzt den Bericht schon einmal überflogen hat, jetzt diese zusätzlichen Informationen zu bekommen. Ich habe eine Frage über das übergeordnete Recht. Vom Kanton her, gibt es da Auflagen, die solche, ich sage, die Gemeindeverwaltung Auflagen macht, wie die zu organisieren ist?
Nein, das gibt es so im Sinne, wie Sie sich das vorstellen, eigentlich nicht. Die Gemeinden haben, weil wir die Idee der starken, autonomen Gemeinden haben, haben wir diese Auflagen nicht. Was wir für Auflagen haben, ist, es gibt unentziehbare Rechte eines Gemeindeparlaments, wenn es eines gibt, und es gibt unentziehbare Rechte eines Gemeindevorstands. Die Größe des Gemeindevorstands war im alten Recht noch definiert auf 5, und dann gab es so wie die Stadt Chur Ausnahmen, die man toleriert haben. Heute haben wir diese Grenze, dass mindestens 5 sein müssen, haben wir nicht, könnten auch theoretisch 3 sein. Mindestens 3 müssen es aber sein. Die tiefere Unterteilung ist dann nicht wirklich vorgeschrieben, außer dass man sagt, die Steuern müssen für sich alleine sein, wenn man selbst Steuern noch veranlagt. Ansonsten ist da sehr große Entscheidungsfreiheit. Eben auf der Bestellung des Gemeindevorstands, da gibt es natürlich gewisse Rahmenbedingungen. Beispielsweise wurde im Kanton Graubünden auch schon diskutiert, soll man das sogenannte CEO-Modell zulassen. Es ist möglich, aber das CEO-Modell, das bedeutet ja, dass Sie eigentlich die Verwaltungsleitung komplett abgeben an eine angestellte Person, die nicht vom Volk gewählt ist. Fats Oberfats versucht jetzt diesen Weg zu gehen, also eine Art Pioniergemeinde jetzt, wenn sie das schaffen. Passt eigentlich nicht wirklich ins bündnerische System. Und dann können Sie die Stelle ausschreiben. Kanton St. Gallen hat das. Wenn Sie sich erinnern, wahrscheinlich haben Sie das gesehen, der Emil Müller von Zernetz hat sich ja in Egnach beworben auf eine Stellenausschreibung her und wurde gewählt. Diese Möglichkeit haben wir im Kanton Graubünden nicht. Ansonsten sind wir frei.
Gibt es weitere Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, haben Sie gehört, wir werden auf die Thematik zurückkommen. Ich danke Herrn Dr. Löpfe sehr herzlich für die Ausführungen und wir würden somit fortfahren in unseren Traktanden.